Guten Abend, Gotha. Hier ist die zweite Nummer von O-Ton, dem Radiotalk aus der Bellini Lounge. Mein Name ist Rainer Aschenbrenner und ich habe heute Abend einen besonders sportlichen und überraschenden Gast. Mein Gast heute Abend ist Dirk Kolmer. Herzlich willkommen, Herr Kolmer.
Guten Abend, Herr Aschenbrenner.
Herr Kolmer, Sie sind leicht verschnupft, haben wir festgestellt. Das liegt daran, sagten Sie, dass in der blauen Hölle das ein bisschen zu kühl ist. Eigentlich ist es doch so, dass dort richtig die Post abgeht. Wie kam es denn? Wobei haben Sie sich denn verkühlt?
Also erstens bin ich nicht verschnupft, sondern bestenfalls ein bisschen erkältet. Und zweitens ist es in der blauen Hölle nie zu kühl, ja, sondern immer angepasst von der Temperatur. Die blaue Hölle hat natürlich eine Herausforderung bezüglich der Heiztechnik, ja, aber bei den Spielen, ja, wenn da 1200 Leute da sind in der Hölle, dann wird die Hölle wirklich zur Hölle. Ja, und ich habe noch keinen Zuschauer bei Heimspielen erlebt, der gesagt hat, mir ist zu kalt. Ganz im Gegenteil, es ist heiß, es ist ganz heiß.
Also ich habe
Fahrt zur Hölle.
Ja, Fahrt zur Hölle, genau. Das war ein wunderbarer Spruch, den Sie damals geprägt haben, als die Veranstaltung da angekündigt worden ist. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich mich vorhin gleich geoutet habe als jemand, der das noch nicht kennt. Ich habe auch einen strafenden Blick von Ihnen bekommen und ich verspreche hier vor aller Welt und aller Öffentlichkeit, also beim nächsten Heimspiel bin ich mal dabei, damit ich diese Atmosphäre erleben darf. Lassen Sie uns, bevor wir über den Sport reden, von dem ich keine Ahnung habe und deshalb dann unwahrscheinlich viel Aufklärung von Ihnen hoffe, lassen Sie uns über das reden, was ja eigentlich Ihr Berufsleben am meisten ausmacht, über unser Bier. Als ich die Sendung vorbereitet habe, bin ich über ein Phänomen gestolpert. Im Deutschen sagt man, das ist nicht mein Bier. Die Briten, die Engländer sagen, it's not my cup of tea. Die sagen, das ist nicht meine Tasse Tee. Ist das schon so ein Fingerzeig dafür, dass die Deutschen ein besonders inniges Verhältnis zum Bier haben?
Ja, auf jeden Fall. Also die Briten sind ja ob ihrer Trink- und Bierkultur sowieso nicht besonders beneidenswert, denke ich mal.
Wie meinen Sie das?
Na, Essen schmeckt auch nicht.
Ich sagen. Ja, also Essen schmeckt auch nicht. Also ein britisches Bier schmeckt demnach auch nicht, oder wie?
Nein, es gibt in England, also auf der Insel, große Brauereien, gar keine Frage. Ja, Scottish Newcastle zum Beispiel kommt aus England. Die grüne Nachbarinsel hat auch sehr viel zu bieten, ja, mit Guinness, lange Zeit eine der größten Brauereien der Welt. Ja, also das soll man nicht lächerlich machen. Im Gegenteil. Aber um auf die deutsche Frage einzugehen, in Deutschland spielt Bier eine große Rolle. Wir sind eine große Biernation. Wir sind die Nation mit der größten Brauereidichte. Es gibt 1270 Brauereien in Deutschland. Es gibt über 5000 Biersorten in Deutschland. Und das deutsche Reinheitsgebot ist ein wunderbares Alleinstellungsmerkmal. Aber man darf nicht glauben, dass man eben die einzige Biernation ist.
Das wäre ja gleich meine Frage an Sie. Wissen Sie eigentlich, wer Europameister im Biertrinken ist oder Weltmeister,
glaube ich? Ja, ganz klar, die Tschechen.
Die Tschechen. Wissen Sie den Durchschnittsverbrauch pro Kopf?
Na, die Tschechen, die dürften so bei 120 Liter liegen. Mm. Ja, die Deutschen, die sind jetzt an der 100-Liter-Grenze. Ja, also ich denke, dass die Deutschen jetzt von übrigens zur Wendezeit 150 Liter Konsum pro Bevölkerungseinheit kommend irgendwie so bei 100 Liter liegen oder gering darunter. Da hat sich ein bisschen was verschoben, da hat sich was verändert.
Der Deutsche Brauerbund hat auf seiner Seite aktuelle Zahlen, also die sind von 2011. Da haben die Deutschen, ich habe gerade wieder 11 gesagt, typisch Gotha, das Ding heißt 11, also 2011, war auf der Seite vom Deutschen Brauerbund angegeben 107,2 Liter Durchschnittsverbrauch, den die Deutschen haben pro Kopf. Und die Tschechen führen also mit sensationellen 152 Litern pro Kopf. Also das finde ich total klasse. Aber jetzt nochmal auf meine Eingangsfrage zurück. Schätzen Sie mal, wo denn die Engländer sind?
Ja, Schätzungen ist gut. Ich schätze mal, die Engländer liegen auch bei 80 Liter oder sowas.
72 Liter und damit sind sie Platz 14.
Ja,
Ja, also das fand ich dann schon erstaunlich. Die Finnen sind besser im Bierverbrauch, die Polen sind besser, Slowenen trinken mehr Bier. Also das war schon ganz erstaunlich, dass ich das da mal gesehen habe, weil es ist auch so eine gewisse Geschichte, die man im Hinterkopf hat, wenn man dann immer so gesehen hat bei Fußball-Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, wenn die Engländer kamen, hieß es dann, die soffen die Gaststätten leer, die soffen die Kneipen leer. Aber scheinbar liegt es dann daran, dass sie das deutsche Bier getrunken haben, oder wie sehen Sie es?
Ja, klar. Ja, also zunächst mal, Bier trinken ist gut. Ja, angepasst natürlich, verantwortungsvoll. Ja, und erst ab 16, das ist klar, aber Leute trinken Bier. Ja, es gibt Menschen, die davon leben, dass andere Bier trinken. Erstens, zweitens ein wichtiger Wirtschaftszweig und es macht auch irgendwo in Deutschland einen Teil Kultur aus. Ja, das denke ich durchaus.
Weil Sie das vorhin mit dem Reinheitsgebot gesagt haben, es hat ja dann, glaube ich, ein paar Jahre nach der Wende, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, ob das 97, 98 war, gab es dann in Weißensee hier in Thüringen den Fund, wo man dann also gesagt hat, das Reinheitsgebot fürs Bierbrauen in Weißensee ist älter als das bayerische. Hat das bei Ihnen irgendeinen Effekt ausgelöst, als man das gefunden hat?
Ach, wissen Sie, das ist ja das Wunderbare an der deutschen Bierkultur, dass es so viele Regionen gibt. Ja, am heftigsten ist die Region Franken übrigens. Mhm. Ja, von den vorhin erwähnten 1270 Brauereien. Das sind ungefähr 750 in Bayern und von den 750 sind 400 in Franken. Mhm. Und da gibt es eine wunderbare Kultur, mit diesem Getränk umzugehen. Ja, Reinheitsgebote gab es en masse. Mhm. Überall, in Weißenfels, ja, in vielen anderen Städten Deutschlands, im Süden vielleicht mehr als im Norden. Aber das erste flächendeckende Reinheitsgebot war ganz einfach das bayerische Reinheitsgebot. Und daraus folgend das deutsche Reinheitsgebot von 1516. Mhm. Das in Thüringen mag ein bisschen älter sein. Ja, aber da gab es sicherlich auch in Luisenthal zum Beispiel, in Georgenthal oder in Schmalkalden irgendwelche Reinheitsgebote, ja, die gesagt haben, am Dienstag darf keiner was ins Wasser machen, denn am Mittwoch wird Bier gebraut. Ist auch irgendwo ein Reinheitsgebot. Mhm. Also ist die Frage, wie man es definiert. Ich habe Respekt vor allen diesen Dingen und vor der Regionalität. Ja, und ich habe Respekt auch vor den vielen, vielen kleinen Brauereien und vor den vielen Biergeschmäckern, die alle ihre Berechtigung haben.
Sie hatten vorhin gesagt, 5000 Sorten Bier gibt es.
Marken.
Die Oettinger Brauerei, wissen Sie aus dem Kopf, wie viele Sorten Sie anbieten?
Ja, das wäre jetzt schlecht, wenn ich es nicht wüsste. Also man unterscheide wie in der Biologie, ja, zwischen Gattungen, Marken und Sorten.
Da wollte ich Sie bitten, dass Sie mir helfen. Ich habe nämlich auf der Internetseite von der Brauerei geguckt und habe dann so viele verschiedene da angeboten bekommen. Also ich habe 23 Sorten gezählt. Das sind schon so für mich optisch schön aufgelistet, so kleine Bildchen mit den Etiketten drauf. Da war unter anderem, dass Sie auch anbieten, Alt. Das ist dann aber sicherlich nicht ein Bier, was in Gotha gebraut wird. Und man kann es, glaube ich, auch in Gotha nicht kaufen. Also ich bin öfter mal draußen an der Brauerei, in dem Getränkeservice, aber da habe ich es nicht gesehen.
Alt ist eine niederrheinische Spezialität. Ja, das natürlich mit 90% des Gesamtkonsums und mit der Gesamtproduktion vermutlich auch im Niederrhein hergestellt wird. Die großen Altbierbrauereien, ist zuerst einmal die ehemalige Hannenbrauerei, die jetzt die Brauerei, die Oettinger Brauerei in München-Gladbach ist. Ja, und dann gibt es noch andere Brauereien, wie zum Beispiel Diebels, die stellen auch ein bisschen alt her. Ja, nur das Verbreitungsgebiet von Alt ist also sicherlich am Niederrhein. Das wird nicht überall, nicht in allen Oettinger Brauereien hergestellt, sondern da, ja, wo es am meisten auch getrunken und verwendet wird.
Was ist Ihr absatzstärkstes Bier? Was geht bundesweit am besten?
Pilz, wie bei allen Biersorten. Pilz ist immer noch die größte deutsche Biersorte. Dann kommt Export, dann kommen die Weizenbiere, ja, und dann je nach Region eben verschiedene andere Biersorten. Sie haben vollkommen richtig gezählt, es sind aktuell 23 Oettinger Biersorten unter der Dachmarke Oettinger in Deutschland.
Hm. Ich hatte ja schon mal zugegeben, dass ich nicht so ein großer Biertrinker bin, aber als, ich glaube, Anfang des Jahres ist das Kellerbier rausgekommen. Das war eine recht große Aktion, die also auch beworben war, genau im April, die auch beworben worden ist über die sozialen Netzwerke. Auf Facebook habe ich da eine dementsprechende Information gefunden und habe das dann mal probiert und hat mir wirklich sehr gut geschmeckt. Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Also gibt es da so saisonal abhängig Lieblingsbiere oder wenn Sie durch die Gegend fahren und die verschiedenen Brauereistandorte besuchen, dann haben Sie auch unterschiedliche Geschmäcker und unterschiedliche Vorlieben. Was ist das Lieblingsbier von Dirk Holmer?
Ja, der Dirk Holmer, der befindet sich ständig im Selbstversuch. Ne? Also ich bin unterwegs und versuche bestimmte Geschmäcker zu ergründen, zu erfahren. Für mich ist es wichtig, dass man ja ganz einfach die Vielfalt auch genießen kann. Ich bin normalerweise ein Pilztrinker, nicht zu herb. Ich mag im Sommer sehr gern ein Weizenbier. Ich liebe in Franken die vielen, vielen unfiltrierten Biere von kleinen Brauereien. Ich mag das Kellerbier, das Oettinger Kellerbier sehr, sehr gerne. Ja, trinke dann aber auch mal ein Oettinger Hefeweizen mit Erdbeergeschmack, ja, oder ein Biermix mit Grapefruit und so weiter. Wenn ich in Belgien bin, dann geht die Seele auf. Ja, da gibt es eine riesige Vielfalt von Brauereien. Da gibt es Biersorten, ja, die sind fantastisch. Das wird in Deutschland nur falsch diskutiert. Es gibt Weizenbiere mit einer Milchsäurefermentation, mit Koriandergeschmack zum Beispiel. Es gibt die vielen, vielen Trappistenbiere, ja, die sehr stark sind. Es gibt auch Biere, die im Champagnerverfahren hergestellt werden. Ja, und die sind nicht deutsches Reinheitsgebot und trotzdem exzellente Produkte.
Also darüber würde ich gerne mit Ihnen noch mal reden, auch gerne über das Erdbeerbier und was es da gibt. Wir machen jetzt den ersten Break, wir machen jetzt mal ein bisschen Musik. Die Jungs am Regiepult, die spielen jetzt Musik ein und wir bleiben dann trotzdem nach der Pause beim Bier. Hier ist O-Ton, der Radiotalk aus Gotha. Mein Name ist Rainer Aschenbrenner und ich habe heute Dirk Holmer zu Gast. Danke. Ja, und da sind wir wieder. O-Ton, der Radiotalk aus der Bellini Lounge in Gotha. Mein Name ist Rainer Aschenbrenner und ich habe heute zu Gast Dirk Holmer, den Bierspezialisten. Ich hätte beinahe Bierpapst gesagt, aber ich glaube, da hätte ich ein bisschen Ärger mit ihm gekriegt. In der letzten Runde endeten wir gerade damit, dass er lobend erwähnte, dass die Oettinger Brauerei unter anderem Hefeweizen mit Erdbeergeschmack macht. Ja, also ganz ehrlich mal, Herr Holmer, also ein Hefeweizen mit Erdbeergeschmack. Also das mit Grapefruit habe ich mal gekostet, das passt irgendwie gut zueinander, aber mit Erdbeergeschmack.
Why not? Es gibt so viele verschiedene Geschmäcker, die zu Bier passen. Ja, wenn Sie jetzt die Lieblingsgeschmäcker, die Lieblingsfruchtgeschmäcker der Deutschen nehmen, dann kommt das erst mal der Apfel, dann kommt Orange, dann kommen die ganzen Zitrusfrüchte, ja, und gleich danach kommt Erdbeer. Warum eigentlich nicht? Es ist ein herrliches Getränk, ja, das erste rote Bier nach deutschem Reinheitsgebot. Und ist rot wie die Liebe, die Frauen stehen drauf. Das ist wunderbar. Es gibt es auch nur in der Saison.
Okay.
Ja, also von halt in der Erdbeersaison, ein bisschen vorher, ein bisschen nachher. Ja, aber das Erdbeerbier läuft und wenn man den Geschmack getroffen hat im Sinne des Wortes, ja, warum nicht anbieten?
Berliner Weiße gibt es, glaube ich, auch mit Himbeergeschmack und mit Minze, glaube ich, oder so. Nee, Waldmeister. Also das gibt es dann auch rot-grün. War das so eine Inspiration für Sie oder ist das pur und ausschließlich Oettinger Idee das, gewesen?
Nee, muss man differenziert sehen. Also bei der Berliner Weiße ist ja die Geschichte so, dass das Weizenbier ganz einfach umgekippt ist oder ja, ein bisschen zu viel Milchsäure hatte. Ja, und dann hat man es, um es trinken zu können, Sirup reingeschüttet. Bei Oettinger ist es anders. Wir machen das absichtlich.
Also sehr geehrter Herr Holmer, Sie sind mir sehr sympathisch, aber dass Sie jetzt so eine Breitseite gegen die Berliner und gegen die Weiße schießen, also das trinke ich nämlich auch ab und zu, wenn ich mal in Berlin bin und mir schmeckt das. Also dass das umgekippt ist und schlecht ist, würde ich mal nicht behaupten wollen.
Ja, nicht umgekippt. Das schmeckt ja, wenn da ein Waldmeister drin ist, ganz gut.
Haben Sie mal
bleibt aber die Tatsache, dass sich Berliner Weiße bundesweit nicht durchgesetzt hat.
Das stimmt. Haben Sie mal Gose getrunken in Leipzig? Kennen Sie das?
Ja, kenne ich auch. Auch eine tolle Bierspezialität, die es nie über die Region hinaus schaffen wird.
Das ist sehr selbstbewusst. Das stimmt aber tatsächlich. Also das ist wirklich schon 10, 20 Kilometer von Leipzig weg, kennt das keiner mehr. Sie haben mal in dem Zusammenhang, als es um diese Biersorten gegangen ist und Ihren eigenen Bierkonsum beschrieben haben, gesagt, dass Sie ein großer Bierliebhaber sind. Dass also für Sie ganz wichtig ist, einen Kühlschrank zu haben, in dem gut gekühltes Bier steht. Das haben Sie übrigens empfohlen, sollte jeder Mann haben. Insofern ergänze ich, sollte auch manche Frau haben, weil bei mir zu Hause ist es so, dass meine Frau die Biertrinkerin ist und deshalb auch ein gut gekühltes
Bier. Beste Grüße an Ihre Frau.
Mache ich gern. Und Sie haben auch bei einem Interview mal auf die Frage, was Sie auf eine einsame Insel mitnehmen wollen, die Antwort gegeben, die Gattin, einen Kühlschrank mit Bier und eine Yacht. Und dann kam der Satz, den ich spannend fand, und wenn der Biervorrat, als die Frage kam, warum die Yacht, wenn der Biervorrat alle ist, dass ich dann Neues holen kann. Die Frau wollten Sie nicht mitnehmen?
Doch, um Gottes Willen. Ja, also bei uns, uns gibt es nur im Doppelpack. Ja, also meine Frau trägt das ganze Unternehmen mit, egal ob das jetzt Brauerei ist oder BIC oder die ganzen Unternehmungen. Ja, da kann ich also mit Fug und Recht sagen und da will ich nicht rumschleimen, sondern das ist wirklich so, ein Mann ist nur so stark wie die Frau, die neben einem steht. Ja, und bei uns wäre das eine oder das andere nicht möglich. Also ich würde sie mitnehmen.
Hat sie denn auch Einfluss auf solche Dinge, wie zum Beispiel, wie sich so ein neues Bier etabliert? Also wie passiert denn das? Experimentieren Sie oder wer erfindet denn so ein Hefeweizen mit Erdbeer?
Ja, muss man differenziert sehen. Einmal ist es so, dass Oettinger einen nationalen Auftrag hat. Das bedeutet, wir wollen möglichst für viele Biersorten eine Alternative bieten. Das heißt, wenn es zum Beispiel ein alkoholfreies Bier gibt, das sich dann etabliert, zum Beispiel ein alkoholfreies Weizenbier, dann und es erreicht dann auch bestimmte Marktanteile, dann können Sie sicher davon ausgehen, dass es das Gleiche von Oettinger gibt, nur eben besser und preiswerter. Also es ist eine Art Verfolgerstrategie, das, was sich etabliert hat. Ja, das wird von uns mit einer anderen Konzeption, ja, in der gleichen Qualität, aber eben preiswerter nachgemacht. Und Erdbeerweizen ist eine Geschichte, ja, die hat sich entwickelt. Die kam ganz einfach aus der Produktentwicklung von Grapefruchtweizen heraus. Und da hat man gesagt, man wird vermutlich erfolgreich sein, wenn das nicht solitär ist, also wenn es nicht nur ein Weizenbier-Mischgetränk gibt, sondern wenn man dem noch was gegenüberstellen kann oder an die Seite stellen kann. Und noch schöner wäre es, ja, wenn es eine andere Farbe hat, wenn es ein bisschen knallt. Es wird ja auch in der Weißglasflasche vermarktet. Ja, und da ist die rote Farbe etwas Wunderbares, ne? Eine Produktentwicklung, ja, von Oettinger, die ihre Ursachen in der Verfolgerstrategie bei Weizen-Grapefruit hat.
Ich finde aber trotzdem, dass das ein bisschen tief gestapelt ist, wenn Sie sagen, dass Sie eigentlich nur den Markt beobachten und dann, wenn sich was verkauft, ein adäquates Produkt von Ihnen anbieten. Ich denke mal, da steckt auch Kreativität in Ihrem eigenen Unternehmen.
Klar, die Kreativität, die steckt in vielen Dingen, vor allem im Detail. Oettinger wird meiner Ansicht nach ein bisschen unterbewertet auch. Ja, wir machen ja nichts anderes als andere Brauereien. Wir verzichten nur auf manche Kostenelemente. Ja, und deswegen ist Oettinger nie billig, weil immer Qualität, aber immer preiswert. Und unser großer Vorteil ist, dass wir 4 Brauereien in Deutschland haben. Wir können also immer Bier in der Region produzieren, für die Region produzieren, mit Arbeitsplätzen vor Ort und müssen das nicht teuer hin und her fahren. Also die Taktik, warum Bier jetzt unbedingt günstiger wird, wenn man es weiter fährt, die erschließt sich mir nicht. Ich glaube auch, dass die Transportkosten in Zukunft eher zunehmen als abnehmen. Ja, und so können wir eine Preisstabilität, ja, vor Ort bieten mit den Leuten oder mit den Menschen, die es halt vor Ort auch herstellen. Ja, und dann haben wir auch in den letzten 40 Jahren eine gewisse Liebe zur Energieeffizienz entwickelt. Das bedeutet, ja, dass wir gelernt haben, ja, wie man mit Ressourcen schonend umgeht. Und diese Geschichten laufen sehr gut, so gut, dass die im Ausland auch gekauft werden. Also zwischenzeitlich gibt's Brauereien, die auf uns zukommen, um uns zu befragen und zu sagen, was macht ihr denn anders als die anderen? Wie können wir Energie sparen? Wie können wir weniger Wasser verwenden in der Reinigung von Behältern? Wie können wir weniger Elektroenergie einsetzen? Und so ist Oettinger einer der großen Consulting-Gesellschaften geworden. Ja. Wir haben unser Know-how, das wir übrigens auch in Gotha in Thüringen entwickelt haben. Unmittelbar nach der Wende war die damalige Brauerei Gotha, die jetzige Oettinger Brauerei in Gotha, ganz anders strukturiert. Ja, da hat man sehr viel gelernt, um mit der Brauerei Gotha ins Trainingslager zu gehen, um die auf Oettinger Niveau zu bringen. Ja, und dieses Know-how, das können wir zwischenzeitlich auch an andere Stelle unterbringen. So sind Brauereien in Moskau und in Minsk, ja, in Weißrussland und in der Ukraine, in Kiew, unsere Partner geworden.
Darauf kommen wir dann nochmal zurück, denn das ist wirklich eine interessante Entwicklung, die Sie da gemacht haben. Aber ich würde trotzdem gerne nochmal die Kurve kriegen zu diesen Biersorten und dieser Spezialität, zum Beispiel eben zum Hefe mit der Erdbeere, weil Sie sagten, das ist also ein Bier, was zum Beispiel Frauen sehr gerne trinken, auch wegen der Farbe und weiß-rot und so schönes. Trotzdem die Frage nochmal, es hat ja auch mit dieser Struktur der Brauerei was zu tun, also dass das Alt in Mönchengladbach gebraut wird und dort angeboten wird. Gibt es sowas wie ein Geheimlabor oder ein Labor, in dem solche Biersorten ausprobiert werden? Wie funktioniert das? Also es geht ja nicht nur darum zu sagen, wir wollen jetzt so ein Bier machen, sondern das muss man ja auch Rezeptur entwickeln. Wo wird das gemacht?
Na, die Produktentwicklung machen wir generell selbst. Das findet in Gotha statt. Wir haben in den 4 Brauereien so ein bisschen Aufteilung. So ist Oettingen in Bayern das Herz der Unternehmensgruppe in Bezug auf Administration, Finanzwesen, Verwaltung. Die Brauerei Gotha ist verantwortlich für Vertrieb, Export, Strategie, Produktentwicklung. Das Exportoffice, auch das Sprachzentrum in der Gruppe. In Mönchengladbach ist Technik, Technologie. In Braunschweig entwickelt sich gerade die Materialwirtschaft. Aber alles, was so mit der Produktentwicklung zu tun hat, geht von Gotha aus, mit Sicherheit. Und die Produktentwicklung, ja, die hat da mehr zu tun als der deutsche Markt. Oettinger ist über den deutschen Markt hinausgewachsen, ist über den europäischen Markt hinausgewachsen. Wir haben im Jahr 2011 über 100 Nationen der Welt bedient. Wir haben verschiedenste Produkte hergestellt, die in Deutschland momentan überhaupt noch nicht denkbar sind. Wir haben aus dem Ausland gelernt. Wir stellen für Westafrika zum Beispiel alkoholfreie Biere her mit dem Geschmack nach Pfirsich, nach Apfel, nach Erdbeeren. Ja, und das kann man natürlich auch im Ausland dann lernen. Man kann es ausprobieren und wenn es gut läuft, nach Deutschland übertragen.
Ist bei dieser Bierentwicklung, bei diesen Geschmacksentwicklungen in diesen Laboren, dieser Entwicklung, sind Sie da selber beteiligt? Legen Sie da Hand an oder Zunge oder wie ist das?
Ja, Hand und Zunge natürlich. Man muss dann alles prüfen. Ich glaube, dass es nichts bringt, wenn man irgendetwas produziert, was der Verbraucher nicht will oder aber wo man selbst nicht dahinter steht. Also man muss schon selber auch hinter dem Produkt und hinter der Entwicklung stehen. Ja, aber es müssen nicht immer meine Lieblingsbiere sein. Mhm. Ja, wichtig ist, dass es vermarktbar ist und wichtig ist, dass der Endverbraucher das eben will, ja, und dass es stimmig ist.
Sie hatten es ja eben gerade angesprochen, ich glaube 2008 war die Kooperation mit der Brauerei in Moskau und 2011 kamen dann die in Minsk und in, weiß jetzt den zweiten Namen nicht, dazu. Ja. Gibt es da einen Unterschied? Also gibt es was Typisches für das Bier, wie es zum Beispiel in Russland verkauft wird?
Ja und nein. Also für die Oettinger Produktion sind natürlich Oettinger Maßstäbe angelegt. Aber ich denke, dass diese Lizenzgeschichte oder unser Lizenzmodell ein bisschen falsch beurteilt wird. Wenn ich jetzt so ein Land nehme wie Weißrussland, ja, dann, ich halte mich aus der Politik vollkommen raus, dann ist es so, dass die Brauereien, mit denen wir kooperieren, übrigens auch mit einer Saftfabrik, die verschiedene Säfte und sogar Babynahrung herstellt, die wollen zuerst mal wissen, wie wir energieeffizient und kosteneffizient daran hingehen. Und in solchen Ländern wie Weißrussland ist es gewünscht, dass man vor Ort produziert. Dass die Produkte, die der Endverbraucher wünscht, vor Ort produziert werden. Das heißt, da wird Carlsberg vor Ort produziert und Heineken vor Ort produziert und Bitburger und Oettinger und Effekt Energy Drink und Orangina und was auch immer was. Ja, und das wird in einer Brauerei hergestellt. Und die Oettinger Brauerei hat den Auftrag, das technologisch umzusetzen. Und wir sagen, wir machen euch das, wir helfen euch, auch energieeffizient zu arbeiten, diese ganzen Produkte vor Ort herzustellen, unter der Voraussetzung, dass wir auch Oettinger vor Ort produzieren und verkaufen.
Trotzdem nochmal nachgefragt, das Bier in Moskau, wie schmeckt das anders als das, was es hier in Gotha zu kaufen gibt? Ist es anders verpackt? Große Flaschen, Literflaschen?
Ja, also es schmeckt ein bisschen anders, weil es auch pasteurisiert ist oder anders wärmebehandelt ist als das in Gotha. Die Rezeptur ist die gleiche, auf jeden Fall. Ja, bis vor einem Jahr gab es da große Flaschen, 1,6 Liter PET-Flaschen. Die hat der russische Staat übrigens verboten. Da ist Bier jetzt auch nur noch in kleineren Gebinden gesetzlich erlaubt. Ja, und die Hauptmenge von Oettinger Bier in Moskau, in der Großregion Moskau, sind immerhin 18 Millionen Einwohner, so groß wie Nordrhein-Westfalen oder aber in Minsk oder in Kiew, demnächst in Kasachstan, geht über Glasflaschen und Getränkedosen. Mhm.
Was Sie über die Aktivitäten in Russland erzählt haben, hat ja was mit dem Oettinger Prinzip zu tun. Und über das Oettinger Prinzip möchte ich gerne mit Ihnen nach der nächsten Pause reden. In die gehen wir jetzt rein. Es gibt wieder Musik, zwei Stücke und anschließend geht es weiter bei O-Ton, dem Radiotalk hier aus der Berlin-Lounge. Mein Name ist Rainer Aschenbrenner und ich habe heute Dirk Kolmar zu Gast. Guten Abend Gotha, guten Abend World Wide Web und Facebook-Freunde und wer sonst noch das gerade live hört, hier ist O-Ton, der Radiotalk auf FM Gotha aus der Bellini-Lounge. Mein Name ist Rainer Aschenbrenner und ich habe heute Abend den Dirk Kolmar bei mir zu Gast und wir wollen uns jetzt mal ein wenig detaillierter über das Unternehmen unterhalten, das eine spannende Geschichte letzten Endes auch zu erzählen hat. 450 Millionen Umsatz ist die letzte Zahl, die ich gelesen habe, mit 1250 Beschäftigten. Sie rühmen sich, das hat glaube ich was mit dem Oettinger Prinzip zu tun, sie rühmen sich, dass ihre Verwaltung 35 Leute hat. Mehr sind es nicht.
Ja.
Und sie schmücken sich mit dem Beinamen oder dem Beiwerk, dass sie sagen, eigentlich ist das eine Spedition mit angebundener Brauerei. Können Sie das mal ein bisschen näher erklären? Also das ist ja nun wirklich sehr ungewöhnlich.
In der Tat, es ist ein ungewöhnliches Konzept in Deutschland, das allerdings dazu geführt hat, dass man konsequent den Lebensmitteleinzelhandel und den Getränkefachgroßhandel bedient. Unsere Spezialität ist ganz klar nicht die Gastronomie, nicht weil wir keine gastronomischen Aktivitäten mögen, sondern weil meiner Ansicht nach die kosteneffiziente Belieferung von Handelsstrukturen die Gastronomie ausschließt. Ich kann es auch erklären. Wir befinden uns jetzt auf einer Zeitreise und reisen zurück ins Jahr 1956.
Das ist 7 Jahre vor Dirk.
Sie sind Jahrgang 1956 63. Ist 7 Jahre vor Dirk. Ja, okay. Also wir reisen zurück in eine Zeit vor meiner Geburt, als mein Vater und mein Großvater.
Vater ist Günther Oettinger. Günther Oettinger. Ich habe drauf gewartet. Den ganzen Abend warte ich drauf, diesen Versprecher mir zu leisten.
Ja.
Günther Kolmar und der Großvater ist Otto Kolmar.
Ja, der wesentliche Unterschied zu Günther Oettinger ist, dass mein Vater Englisch spricht. Und zwar sogar noch ziemlich gut.
Das ist okay. Also, obwohl es bayerischer Schwabe ist, aber das Thema machen wir nachher auch noch nicht. Das ist okay, gut. Sorry nochmal, also
nee, der das Günther war es. Klar. 1956 war das so, dass die damalige Voskwil-Brauerei in Fürnheim muss man unbedingt kennen. Es ist eine wesentliche Ansammlung von Menschen mit 250 Einwohnern im mittelfränkischen Fürnheim in der Nähe vom bayerischen Oettingen übrigens. Ja, hat damals die wesentlich größere Oettinger Brauerei übernommen, weil da gab es schon Kapazitätsprobleme irgendwo. Und die Oettinger Brauerei, die hatte damals eine fantastische Ausstoßgröße von 5000 Hektoliter, nicht in der Stunde, nicht am Tag, nicht im Monat, nein, sondern im Jahr. Ja, das ist das, was die Brauerei Gotha heute so an einem halben Tag produziert, abgesehen davon. Und die damalige Oettinger Brauerei, die war eben auszulasten. Und es gab eine für heutige Verhältnisse, weiß keiner mehr, ziemlich perverse Situation, weil im aufkeimenden Lebensmitteleinzelhandel, da gab es diese HL-Märkte, Gubi und so weiter, ja, da wurde zum ersten Mal Bier angeboten. Vorher gab es im Lebensmitteleinzelhandel kein Bier, der wurde exklusiv über den Getränkefachgroßhandel oder über die Gastronomie vermarktet. Und mein Vater hat damals den Mut gehabt, Bier zu verkaufen mit einer Brauerei, die er zuerst noch größer machen musste, das auszufahren mit LKWs, die er zuerst noch beschaffen musste und eingestellt in Kisten, die zuerst noch gekauft werden mussten, vielleicht sogar hergestellt in einer Abfüllanlage, die man zuerst noch bauen musste. Also er hat den Lebensmitteleinzelhandel gesagt, wenn kein anderer will, dann liefere ich dir das Bier, das du für die Komplettierung deines Lebensmittelsortimentes brauchst. Und so sind wir über die Zeit auch gewachsen und treuer und etablierter Lieferant des Lebensmitteleinzelhandels geworden. Der wurde dann vielfältig. Der hieß dann plötzlich Kaufland und Rewe und Edeka, ja, und Metro und Real und so weiter. Wir machen einen weiteren Zeitsprung. Die Oettinger Brauerei hat sich entwickelt, hat sich gut entwickelt und es kam dann 1989, 90 eben zur Wende. Ja, plötzlich waren preiswerte, qualitativ gute Biere auch in Thüringen und Sachsen gefragt. Ja, und da hat mein Vater wiederum eine historische Entscheidung getroffen. Er hat nämlich die Entscheidung getroffen, dass er gesagt hat, es macht keinen Sinn, die Brauerei in Oettingen in Bayern wahnsinnig aufzublähen und ganz groß zu machen, weil Transportkosten, wie ich vorhin schon sagte, ja, werden zukünftig vermutlich steigen. Und bin ich dann praktisch in die neuen fünf Bundesländer geschickt worden, ja, um eine Brauerei zu suchen, die das Oettinger Konzept weitermacht. Ja, und so bin ich in der Brauerei Gotha gelandet.
Jetzt muss ich, glaube ich, den Dirk Kollmer mal ein bisschen bremsen. Also das ist ja höchst selten der Fall, dass ich nicht zu Wort komme, aber bei ihm ist es einfach so. Rhetorisch geschult, geschickt, kommt da immer wieder auf sein Thema. Ich habe auf der Seite der Brauerei gelesen, ich habe ein paar andere Veröffentlichungen in Zeitungen gelesen, da klang das ein klein wenig anders, was die Geschichte 1990, 91 betroffen hat. Nämlich, dass der Dirk Kollmer eigentlich eine neue Herausforderung gesucht hatte und auf dem Wege war, eigentlich über einen großen Teich zu gehen, weil ein Jobangebot gehabt hatte bei Anheuser-Busch. Und dann kam die Geschichte, dass der Vater gesagt hat, nee, und Strukturveränderung. Und ich glaube, 91 sind Sie hierher gekommen in die Brauerei in Gotha. Und das war eher ein Zufall, dass Sie die gefunden haben. Oder gab es da einen konkreten Grund, dass ausgerechnet die Brauerei Gotha diejenige war, die Sie sich ausgesucht haben?
Ja, ein Zufall, glaube ich, schon lange nicht mehr. Also die Brauerei Gotha war faktisch die einzige Brauerei in Thüringen, die perfekt zur Oettinger Brauerei gepasst hat.
Inwiefern perfekt?
Ja, große Abwicklungsfläche, relativ modern, erweiterungsfähig. Die anderen Brauereien waren auch nett, mit dem technischen Standard von 1920 vielleicht. Ja, und mit einem vernünftigen 40-Tonner LKW kam man nicht mehr durchs Brauereitor. Wir wollten allerdings Volumenprinzip machen, wir wollten große Mengen machen und hat sich die Brauerei in Gotha angeboten.
Nochmal kurz zurück nach dem Stammsitz, nach Oetting. Sie hatten gesagt, 56 ist das neue Prinzip da etabliert worden, dass man direkt den Einzelhandel beliefert hat. Da sind ja dann auch, glaube ich, die ersten LKWs da angeschafft worden. Also es gab dann sozusagen eine Firmenflotte schon. Damit man eine Vorstellung davon kriegt, ich glaube, Sie haben jetzt 400 LKW im Einsatz.
Oh nee.
Nee, Entschuldigung, 100, 160 oder 180, so 400 Fahrer und 160 LKW genau, oder so. Genau. Wie viel waren es denn bis so 89?
Auch gefühlte 60 oder 70,
okay,
würde ich mal sagen. Okay. Das würde ja auch dem Volumen entsprechen, ja, dann.
Ja. Dann sind sie nach Gotha gekommen, dann haben sie, das war glaube ich von der Treuhand dann gekauft, das Objekt. Dann,
ja, super spannend, Treuhand.
Ja, das können wir gerne auch nochmal, da können wir glaube ich mal einen separaten Abend machen, weil da müsste man 4 oder 5 Leute einladen, die hier aus den Altbundesländern gekommen sind, hergekommen sind. Die könnten da spannende
Geschichten. Ja, war aber spannend. Es war so ein 400 Seiten dicker Vertrag, keiner wusste, was drinsteht. Die Grundbücher waren geschwärzt oder gefälscht. Ja, war praktisch so ein Blackbox-Kauf. Ja, überraschend übrigens, dass wir mit dem Kauf der damaligen Brauerei Gotha GmbH in Gründung, ehemals VEB Brauerei Gotha, ja, noch eine Brauerei zusätzlich gekauft haben. Das haben wir überhaupt nicht gewusst. Wir haben aus Versehen 2 Brauereien gekauft.
Und was war die zweite?
Ja, Stutzhäuser Brauereimuseum und Gasthaus, damals noch in Betrieb.
Ja.
Ja, wollte am Anfang keiner haben. Jetzt einer der schönsten Ausflugsobjekte im Thüringer Wald.
Wie ich gehört habe, sind Sie da auch des Öfteren da und genießen das gute Essen da?
Na klaro. Ja, kann ich nur empfehlen.
Ja, und das wird ja immer noch ein eigenes Bier dort gebraut.
Nein, es wird kein eigenes Bier gebraut. Die Produkte, die zum Ausschank gebracht werden, sind die vielfältigen Oettinger Produkte. Und dann haben wir das Stutzhäuser Bier, ja, das nach der...
Sie sehen sich, ich habe keine Ahnung
der Rezeptur, von sehe ich schon. Also schlecht, wir müssen also unbedingt mal so einen Heimatabend machen.
Ne? Okay, ich werde es überleben, definitiv. Oh. Das wird bestimmt spannend sein. Ja. 91 sind Sie hier nach Gotha gekommen. Sie haben, glaube ich, in Gotha West gewohnt, in einer Einraumwohnung.
Das ist richtig. Das war.
War das jetzt
Es wusste keiner, ob das Abenteuer Brauerei Gotha, jetzt Oettinger Brauerei in Gotha, gut geht. Ne? Also das war schon eine Herausforderung. Ja? Und dann haben wir gesagt, zuerst mal kleine Brötchen packen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Und es war in der Tat eine Einraumwohnung. Ja, ich erinnere mich noch an die ersten Besuche meiner Frau. Die hat dann praktisch gesagt, Schatz, bitte geh auf den Kühlschrank, ich muss mal in die Toilette. Ja, also und ja gut, und dann kann man sich ja aus der Einraumwohnung heraus entwickeln.
Aus der Einraumwohnung raus entwickeln, ist schön. Das klingt so ähnlich wie die Geschichte, die Sie gerade erzählt haben mit den 400 Seiten Vertrag schwarz unter geschwärzten Stellen. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass so wie Sie jetzt gerade vor mir sitzen, Sie vor 20 Jahren, 21 Jahren so ein Ding unterschrieben haben. Also Sie wirken nicht wie jemand, der bei Bank spielt.
Nein, also Risikoabwägung immer. Ja, zweitens war es eine Familienentscheidung. Ja, damals war ich im Gegensatz zu heute ja auch nicht der Haupt- oder Alleingesellschafter, sondern da die Familie mitgespielt. Das war eine Entscheidung, die aus der Notwendigkeit herauskam, weil der Lebensmitteleinzelhandel, unser Partner, den wir aufgebaut haben, dessen treuer Lieferant wir waren mit den eigenen LKWs, gesagt hat, pass mal auf, also entweder du beliefert uns jetzt national, ja. Ja, oder wir haben gemeinsam ein Problem.
Also das
also
heißt,
sind der Einzelhandel wir, sind wir war, mit dem Lebensmitteleinzelhandel auch gewachsen.
Der Einzelhandel war ja zuerst drüben, also hier bei uns. Die sind ja genau. Zuerst drüber gekommen.
Genau.
Ja, ist klar. Okay. Gotha gekauft.
Hat aber dann Oettinger mitgenommen, konsequent, wegen der guten Qualität.
Ja, sicher, unbedingt. Und wegen der langdauernden guten Geschäftskontakte natürlich auch.
Klar.
Also das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun, wenn man so eine Geschäftsbedingung so
lange führt. Ja, mit Liefersicherheit, ja, mit man muss kompatibel sein. Ja, kann auch nicht jeder.
Eine Zahl steht im Raum, rund 80 Millionen Euro investiert in den Standort Gotha. Sie haben 250 Beschäftigte hier. Im Moment würde ich mal sagen, ohne das genau abgeprüft zu haben, also deutlich der größte private Arbeitgeber hier in der Region. Und damit sicherlich auch der größte Steuerzahler.
Weiß ich nicht, da geht es nicht um irgendwelche Rankings. Ja, Tatsache ist, wir haben 250 Arbeitnehmer, wir haben deutlich mehr als 80 Millionen Euro investiert. Wir wollen vor Ort sein, ja, wir entwickeln uns in Gotha exzellent weiter. Wir haben das Leistungszentrum Vertrieb nach Gotha geholt. Wir sind über die Leinerstraße hinausgewachsen. Mhm. Ja, sind jetzt bei 350.000 Quadratmeter Betriebsfläche. Ja, und haben uns vorgenommen, dass wir an dem Standort noch einiges bewegen wollen.
In einem Blog stand, dass Sie sich überlegen, ein neues Sudhaus zu bauen. Richtig große, teure Investitionen, also ein ganz modernes Gebäude zu bauen. Was ist an der Geschichte dran?
Ja, das Gebäude ist zunächst mal irrelevant. Hier geht es um die Technik, um die Technologie. und ein weltweit operierender Technologiepartner, ja, sucht eine Möglichkeit mit einer energieeffizienten Brauerei in Europas Mitte das modernste Sudhaus Europas zu bauen. Da geht es darum, dass man vollkommen neue Technologie entwickelt, ja, allein im Energieeinsatz, also mit der Wirkungsweise der Bierherstellung wenig zu tun. Ja, und wir sind jetzt dabei, das eben mit Bund, mit dem Land, mit der Europäischen Gemeinschaft umzusetzen. Wenn alles gut geht, haben wir in den nächsten 1,5 Jahren diese moderne Anlage in Gotha. Ja, die ganze Welt kommt nach Gotha, um zu bestaunen, wie man energieeffizient arbeitet. Und das ist doch eine Herausforderung. Ich finde es schön, am Technologiestandort in Gotha sowas mit Oettinger entwickeln zu können.
Hätten Sie sich sowas vorstellen können, als Sie 1991 nach Gotha gekommen sind? Was ist dann so Ihre erste Erinnerung überhaupt an Gotha?
Der Slovan.
Okay.
Und das Hotel zum Mohren.
Mhm.
Und eine Brauerei, die leistungsbereit war, aber nicht ausgelastet war.
Mhm.
Und ganz viel Goldgräberstimmung und Unsicherheit. Das Wichtigste war zunächst mal Sicherheit zu geben, den Charakter der Familienstruktur nach Gotha zu übertragen und zu sagen, wir sind nicht gekommen, um im Jahr wieder zu gehen, sondern wir wollen hier wirklich was bewegen und so das Vertrauen der Menschen sich zu erarbeiten, muss man sagen, weil es gab da auch viele, ja, die Versprechungen gemacht haben, die sie gar nicht einhalten konnten. Ja, und auf der Basis der Leistungsbereitschaft der Thüringer und der Brauereimitarbeiter ist das Ganze dann auch gewachsen.
Also Sie gelten ja selber auch als unprätentiös. Also wenn man sich vorstellt, das ist der Geschäftsführer eines Unternehmens von 1250 Mitarbeitern mit 450 Millionen Umsatz. Das ist eine Hausmarke, das ist eine Größe. Und trotzdem ist es so, dass ein ganz normales Verhalten ist, untereinander ist. Ich weiß, dass die Familie auch stark mit involviert ist in das Unternehmen. Da legen Sie ja auch Wert drauf. Das scheint eine Stärke auch Ihres Hauses zu sein. Wie viele Familienmitglieder sind denn noch dabei? Also Ihr Vater hat ja noch was zu sagen, ist da noch mit dabei. Ihre Schwester Pia, die ja 1993 damals mit Geschäftsführerin hier, glaube ich, in Gotha gewesen ist.
Was nicht?
Was macht Ihre Frau in dem Unternehmen? Wie ist die da mit dabei?
Na gut, also mein Vater und meine Mutter haben wir die Anfänge gestaltet. Mein Vater ist schon sehr lange nicht mehr im operativen Geschäft. Er ist jetzt 75 geworden.
Okay.
Meine Schwester hält zwar Anteile am Unternehmen, ja, die allerdings im Minoritätenbereich sind. Meine Frau ist der starke Part der Familie, weil sie mich in allen Dingen unterstützt, ja, die unternommen werden. Sie ist selbst Unternehmerin in diesem Sinn. Ja, wenn ich nicht da bin, und Sie können sich vorstellen, dass ich zwischen den Betrieben und zu den Kunden sehr viel unterwegs bin, ja, da braucht man eben auch jemanden, dem man vertrauen kann, ja, und der dann die Geschäfte in Abwesenheit auch erledigt. Und das alles ist meine Frau für die ganze Unternehmensgruppe. Ja, und die Kinder, gut, der Älteste, der Sohn Dennis, ist gerade 18, der studiert in Dresden.
Was studiert er?
Wirtschaftsingenieurswesen.
Klingt so, als ob das die Übernahme oder der zukünftige Übernehmende ist?
Kann man nicht wissen. Man kann den Kindern nur vormachen, dass Unternehmertum Spaß macht. Man kann vorleben, dass Verantwortung auch Spaß macht. Und ich glaube, da habe ich bisher nichts falsch gemacht. Also würde mich freuen, aber befehlen kann man es nicht.
In dem Interview haben Sie mal gesagt, dass Sie von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends arbeiten, mindestens 5 Tage die Woche. Dass Sie, glaube ich, jede Woche einen Brauereistandort versuchen anzufahren, um sich vor Ort ein Bild zu machen, wie es da läuft. Sie sind international inzwischen unterwegs. Das müsste doch eigentlich komplett ausreichen, ein ganzes Arbeitsleben und sein ganzes Leben damit zu füllen. Aber es gibt noch einen zweiten Dirk Kolmer oder die andere Hälfte vom Dirk Kolmer. Da Da geht es um Sport, da geht es um Basketball. Darüber wollen wir nach der Pause sprechen, die wieder mit Musik gefüllt ist. Und weil es um Basketball geht und weil es um die blaue Hölle geht, gibt es einen ganz besonderen Titel und ich wünsche viel Spaß damit.
Alles klar.
Mann, 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 was für ein Stück Musik, oder? So richtig heavy. Hier cool. Ist O-Ton, der Radio-Talk auf FM Gotha aus der Bellini Lounge. Und mein Name ist Rainer Aschenbrenner und ich habe heute zu Gast Dirk Kolmar. Der mag nicht nur AC/DC, sondern der mag auch die Hölle, im Speziellen die blaue Hölle. Und dann kommen wir zu dem Thema, wo der Herr Aschenbrenner ganz, ganz, ganz wenig Ahnung hat und deshalb dann wahrscheinlich ein paar blonde Fragen stellen wird. Weil Basketball, da habe ich relativ wenig Ahnung. Ich weiß allerdings, dass Sie mal in der zweiten Bundesliga gespielt haben.
Richtig.
Das ist allerdings, glaube ich, in jüngeren Jahren gewesen, oder?
Ja, schon im letzten Jahrtausend.
Im letzten Jahrtausend, das ist schön, das stimmt ja sogar. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Also,
wäre ich zu Basketball?
Ja, klar.
Oh Gott. Ich war im Laufe meiner schulischen Entwicklung in einem Sportinternat in Uffenheim.
Und warum waren Sie auf dem Sportinternat?
Lief gerade kein anderes rum. Also ich war in einem Sportinternat, weil meine Eltern gedacht haben, dass ein Internat gut für den heranwachsenden jungen Mann ist.
Ja, und, waren Sie hyperaktiv?
Nee, das sind solche neumodischen Geschichten. Ja, das war, damals gab es noch Internate, die richtig gut waren. Nicht nur Internate für irgendwelche Problemkinder.
Okay.
Ja, damals hat man vielleicht seinen Sohn auch mal auf ein Internat geschickt, um etwas Gutes zu tun.
Also ich habe ja jetzt nicht vermutet, dass Sie irgendwelche
Verschließanstalten für hyperaktive Kinder. Nee, also das und da wurde eben Basketball mit angeboten. Ich habe das von der Pike auf gelernt. Ich spiele Basketball, seitdem ich 9 Jahre alt bin. Es dürfte nach Adam Riese jetzt ungefähr 40 Jahre sein. Ja, und diese Leidenschaft habe ich immer ausgeübt. Ja, und habe dann 1990, 91, als die Brauerei Gotha übernommen wurde, auch diese Leidenschaft mit nach Gotha genommen. Da gab es allerdings kein Basketball, also nicht so richtig. Ja, es gab eine Basketballgruppe im Arnoldi-Gymnasium, die haben da auch sowas Ähnliches gespielt. Ja, und ich wollte halt Basketball spielen, habe mich dieser Gruppe angeschlossen, habe die unterstützt und daraus ist dann etwas in verschiedenen Entwicklungsstufen geworden, ja, was heute die Oettinger Rockets sind.
Also es ist ja eigentlich sensationell, welche Entwicklung das Ganze genommen hat. Und ich meine, Ihr Selbstbewusstsein und Ihr Selbstvertrauen ist schier grenzenlos, weil Sie sagen ja ganz locker mal, Gotha ist die Basketballhauptstadt Thürings. Ich weiß nicht, was die Jenenser dazu sagen, weil die haben ja, glaube ich, auch ein ganz gutes Team, zumindest vom Namen her, Science Jena. Das ist doch wohl dann auch... Spielen die da gleich? Ich habe wirklich keine Ahnung, ist das peinlich? Also spielen die in der gleichen
Science City Jena ist, hat sicherlich eine tolle Tradition. Ja, Science City Jena ist jetzt noch die Basketball-Hochburg in Gotha, wenn man vom sportlichen Erfolg geht. Ja, wir haben ja das erste Spiel in der gleichen Liga gegen Science City verloren. Ja, dort hat Science City uns die Grenzen aufgezeigt, ganz klar. Ja, aber das sind Dinge, die muss man ein bisschen langfristiger sehen. Wir kooperieren sehr, sehr gut mit Science City. Wir kooperieren sehr gut mit dem Thüringer Basketballverband. Wir machen teilweise,
dessen Präsident Sie sind?
Ja, dessen Präsident ich bin. Wir machen eine gemeinsame Jugendarbeit. Ja, Tatsache ist jedoch, dass der Verein BIK, ja, Basketball in Gotha, ja, der größte mitteldeutsche Basketballverein geworden ist. Wir sind alles andere als so eine Retortengeschichte. Wir haben 15 Mannschaften im Breiten- und im normalen Sportbereich, wenn man so sagen will. Und eben unsere Leistungsmannschaft in der Pro A.
Also Verein hat wohl 350 Mitglieder, davon sind 100 Kinder und 60 unter den 100 Kindern, die jünger als 12 Jahre sind.
Genau.
Das ist ja unglaublich eigentlich.
Ja, also während Basketball in Deutschland stagniert und die Vereinszugehörigkeiten eher zurückgehen, ist es uns gelungen, durch die hervorragende Arbeit der Jugendverantwortlichen, allen voran Yvonne Schäfer, meine Frau macht damit, Ja, und die Basketballverantwortlichen ziehen jetzt praktisch die U10, das unter 10-Jährige, schon zweizügig auf. Das heißt, wir sind ein Verein, der zwei U10-Mannschaften hat, zwei U12-Mannschaften hat, zwei U14-Mannschaften hat. Und das ist schon auf einem tollen Niveau. Wir spielen zwischenzeitlich in der Jugend, ja, natürlich im TBV mit. Aber wir belegen auch Turniere, die international sind. Ja, wir spielen, wer ein bisschen basketballkundig ist, Turniere aus im U10, U12-Bereich mit Ratio Farm Ulm, mit Alba Berlin, mit Brose Baskets Bamberg, ja, und orientieren uns dort an eben Besseren. Ja, ist auch so ein allgemeiner Leitsatz, sowohl vom Verein wie auch in der Familie. Der gilt für die Brauerei, fürs ganze Wesen. Der heißt, gesell dich eines Besseren zu, lass deine besten Kräfte mit ihm bringen. Denn wer nicht besser ist als du, der kann dich auch nicht weiterbringen. Ja, also immer nach oben. Ja, es geht voran.
Was ist so Ihre Perspektive? Was meinen Sie? Wo endet das mal? Was ist noch drin? Was ist noch möglich?
Das liegt ja schon mal an den Verantwortlichen. Das liegt vor allem auch an der Stadt Gotha, ja, wie Basketball getragen wird. Ja, man braucht eine Akzeptanz vor Ort, die wir erfreulicherweise haben. Ich bin total begeistert von den Gothaern, von den Fans, ja, wie Basketball aufgenommen wird, wie es gefördert wird. Wir haben in der letzten Saison zwar einen Aufstieg gefeiert von der Pro B in die Pro A, hatten durchschnittlich 500 Zuschauer, ja, oder 550 oder mehr darf ich nicht sagen, weil in die Ernestinerhalle auch offiziell nicht mehr reingehen. Aber jetzt haben wir durchschnittlich 1000, 1100, 1200 Zuschauer, ja, in der blauen Hölle. Insofern tolles Lied, ja, Highway to Hell. Ihr müsst keinen Highway benutzen, um zur Hölle zu kommen. Es genügt die Straßenbahn oder eine Straße in Gotha, um zur blauen Hölle zu kommen. Ja, und das Ganze wird angenommen als Event. Man kann ins Kino gehen, wenn man will, am Samstagabend. Oder man kann Tatort anschauen oder in irgendeine langweilige Disco. Oder man kann richtig was unternehmen, ja, und zur blauen Hölle gehen. Alles andere ist langweilig. Kommt zu uns. Ja, ihr werdet das nicht bereuen.
Selbstvermarkter vor dem Herrn, vor zur Hölle, das war der Spruch des Tages, denke ich mal. Ja. Auf alle Fälle ist es aber auch so, dass Sie es natürlich nicht nur unter dem Aspekt betrachten des sportlichen Erfolgs in der Profiliga, sondern ich denke, das hat man ja auch gemerkt, Anzahl der Kinder, die dort, also in der Jugendarbeit, die geleistet wird von dem Verein, die ist ja auch gewürdigt worden. Sie sind ja Träger der Mykonis-Medaille. Sie haben auch das Bundesverdienstkreuz bekommen. Da gibt es ein Foto mit dem damaligen Bundespräsidenten. Dieses Engagement, ist das auch eine Sache, was die Familie auszeichnet, ehrenamtlich sich zu engagieren, etwas zurückzugeben?
Also ich denke, dass jedes Unternehmen die Pflicht hat, sich sozial zu engagieren. Und ich denke, dass das immer ein Geben und Nehmen ist. Die Oettinger Marke, die Marke Original Oettinger, ist in den neuen 5 Bundesländern noch nicht so entwickelt und noch nicht so angekommen, ja, wie sie es eigentlich verdient hat. Ja, und da kann man jetzt heulen und sagen, oh, das ist aber schade und was tun wir denn? Und das ist nicht der Stil des Hauses. Man muss schon arbeiten dafür, muss etwas tun und man muss etwas zurückgeben. Und ich denke, dass das soziale Engagement von Basketball in Gotha, wie andere soziale Dinge, wie zum Beispiel unser betriebseigener Kindergarten, zu Akzeptanz führen und dass sich damit die Marke auch vor Ort verwurzelt. Und das ist wichtig. Ja. Am Ende ist es wirklich auch ein Anliegen der Familie, dass man sagt, lass uns privates Engagement, soziales Engagement zeigen. Ja, der Staat kann nicht für alles verantwortlich sein. Betriebe müssen auch was tun. Ein bisschen rumgeschmalzt ist es aber wirklich so. Nö, ja, also die erste Mannschaft, ja, die ist das Zugpferd von dem ganzen Ding. Aber sie ist nicht, der Zweck ist natürlich schön. Es ist, entschuldigen Sie den Ausdruck, es ist geil, wenn man so ein Pro-A-Spiel sieht, ja, mit 1200 Leuten in der Halle, mit Hochleistungssport, ja, das ist anerkannt, aber im Endeffekt ist es dazu da, ja, damit wir viele Jugendliche erreichen, die in den Verein gehen, dass wir viele Jugendliche erreichen, die wir von der Straße holen, die was Vernünftiges tun. Ja, und die haben Vorbildfunktion, die großen Jungs, für die Kleinen, die den nacheifern wollen.
Tolle Sache. Und ich weiß, dass ich beim nächsten Mal dabei bin. Wir gehen jetzt nochmal in die letzte Pause vom großen finalen Furioso. Gibt wieder Musik. Hier ist O-Ton, der Radiotalk auf FM Gotha aus der Bellini Lounge. Mein Name ist Rainer Aschenbrenner und ich habe zu Gast Dirk Holmer. Was für eine feine Ironie. Erst hatten wir AC/DC mit Highway to Hell, jetzt hatten wir Sex Bomb. Na klar, Erfolg macht sexy. Erfolg hat Dirk Holmer.
Highway to Hell, das passt zu mir. Sex Bomb passt zu Ihnen.
Ach nein, ich bitte Sie, was soll das? Mein Name ist Rainer Aschenbrenner und das ist O-Ton, die zweite Ausgabe auf FM Gotha aus der Bellini Lounge in Gotha. Und mein Gast heute Abend ist Dirk Holmer, wo ich wirklich mich drum bemühen muss, das letzte Wort haben zu dürfen zum Schluss. Also auf alle Fälle macht es großen Spaß und das hat nichts nur was jetzt mit Sexbomb zu tun und dass ich was gelernt habe über Basketball. Es geht auch darum, dass wir jetzt gerade festgestellt haben, er hat eigentlich ein voll ausgefülltes berufliches Leben als Chef der Brauerei Gotha, der Oettinger Brauerei mit 1200 Mitarbeitern. Er hat zum Zweiten mindestens genauso ein ausgefülltes Leben als Sportler und als Sportmanager. Ist das richtig ausgedrückt? Sportmanager denke ich mal schon. Denn ich denke, was ihn bei Big machen, hat viel mit Management zu tun. Da passiert auch, glaube ich, viel nach dem Oettinger-Prinzip.
Jupp.
Ja?
Das
und dann,
ist so.
Und dann, man will es ja gar nicht glauben. Also so ein Mann wie Dirk Holmer, der soll sogar Freizeit haben. Und in seiner Freizeit soll er sogar Hobbys haben.
Jede Menge Freizeit.
Ja?
Klar.
Klasse. Arbeit delegieren, Verantwortung auf andere Schultern lasten. Wie funktioniert's?
Ja, auch wieder eine Weisheit, die eine Wahrheit ist. Man muss halt immer gucken, dass man Leute um sich versammelt, die in ihrem Fachbereich besser sind als man selbst.
Mhm. Und deshalb haben Sie Piranhas im Büro.
Genau.
Das war ein schönes Bild, was der Kollege in der Welt am Sonntag in seinem Interview geschrieben hat. Der hatte dann mit Pinsel und Piranhas die Überschrift getitelt und hatte das dann also auch aus ihnen rausgekitzelt, dass sie dann sagten, ja, das mit den Piranhas, das passt zur Branche, in der Brauereibranche, das ist wie unter Piranhas. Aber ich glaube, den Zusammenhang hat es doch nicht gegeben, als sie sich Piranhas angeschafft haben.
Ach Gott, Piranhas habe ich mir nicht angeschafft, die sind mir zugeschwommen.
Zugeschwommen,
kann
klar,
jetzt gar
aus dem Liner-Kanal, weil der direkt in die Brauerei flutet.
Nein, es gab mal eine Ausstellung im Naturkundemuseum zu Gotha, das ja irgendwie jetzt anders strukturiert wird. Und dieses Naturkundemuseum, da gibt es eine Ausstellung über den Regenwald und um die Ausstellung aufzupeppen, hat man Piranhas angeschafft. Ja, und nach Ende der Ausstellung wusste dann keiner so richtig, was man mit den Piranhas machen soll. Ja, und dann habe ich mich zum Piranha-Papa erklärt, weil ich Fische ganz einfach gut finde, ja, und Piranhas auch gut finde. Ja, Piranhas haben viel mit Oettinger zu tun. Ja, sie werden ein bisschen unterschätzt.
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also wenn man die diversen Filme über Piranhas sieht, das glaube ich nicht, dass die unterschätzt werden. Aber es ist eine nette Geschichte, dass also das Asyl für die Piranhas aus dem Naturkundemuseum jetzt da halt in der Leinerstraße ist. Und dann gibt es aber noch einen ganz speziellen, der heißt Paul, der Piranha.
Genau.
Den gibt es ja nun inzwischen schon als Buch, aber eigentlich gibt es vor der Buchgeschichte noch eine andere Geschichte. Denn Paul Piranha und Otto Octopus und Bullaugenfisch sind ja Figuren, die sind ja entstanden, bevor sie ihr Buch rausgebracht haben. Denn Buch, ja, um die Kurve zu kriegen, also nicht nur Bierbrauer, nicht nur Sportenthusiast, nicht nur selbst sportlich aktiv, nicht nur Sportmanager, nein, er schreibt Bücher auch noch und er illustriert sie selbst, er hat einen eigenen Verlag dafür rausgebracht und da sind wir jetzt gerade. Also nochmal, wie war's mit Paul Piranha?
Ja, das darf man nicht überbewerten. Also es ist ein Buch, es ist ein Vorlesebuch, es ist ein Kinderbuch und ich zeichne schon immer viel und gerne. Ja, und habe es ja schon immer mit irgendwelchen Meeresbewohnern und Meereslebewesen. Ja, und irgendwann in einem Urlaub, wo kunstinteressierten Gästen ein Atelier zur Verfügung gestellt wird, da habe ich mal so ein Piranha gezeichnet. Und der Piranha, den fanden alle cool. Ja, vor allem mein damals 5-jähriger Sohn. Mhm. Und den Piranha habe ich so gezeichnet mitgenommen und hat man sich so beim nächtlichen Einschlaf- und Vorleseritual sich Geschichten ausgedacht. Und ja, und diese Geschichten sind immer bunter und wilder geworden. Und irgendwann sagt mein kleiner Sohn zu mir, ja, du Papa, du könntest eigentlich die Geschichte aufschreiben, die wir jetzt so beim Einschlafen miteinander erfunden haben. Und ja gut, und das habe ich gemacht, dann habe ich sie aufgeschrieben. Ja, und irgendwann sagt die Familie, Mensch, cool, da könnte man eigentlich ein Buch draus machen. Da habe ich gesagt, ja, also kann man natürlich auch ein Buch draus machen, dann ich zeige euch, war daher die Conclusio, ja, dass wenn man sich was wirklich vornimmt, kann man es auch erreichen. Und da wollte ich mit dieser Geschichte und mit den Zeichnungen, es waren dann ziemlich viele Zeichnungen, zu einem Verlag gehen und die haben alle nur gelacht und gesagt, ja, wozu braucht man denn sowas? Da sage ich, ja, das braucht man, um Kinder zum Einschlafen zu bringen. Ja, und als mir das zu langsam ging alles, mit einem Verlag zu suchen, habe ich meinen eigenen Verlag gegründet. Der heißt Haus Kolmar, sitzt in Gotha in der Leinerstraße.
Welche Überraschung.
Und vertreibt Kinderbücher oder Vorlesebücher für Kinder. Ist zwischenzeitlich sehr erfolgreich. Ja, wir basteln an der zweiten Auflage des ersten Buches und es wird vor Weihnachten 2012, also zu diesen Weihnachten, noch ein zweites Buch herauskommen. Da geht es nachher darum, was Emil Elasmo ist, welche Rolle Henriette Höhlenfisch spielt, warum Heinrich Haifisch gar nicht böse ist und warum Moni Mohnfisch so komisch aussieht.
Das ist ja neugierig? Ja klar, unbedingt, absolut unbedingt.
Siehst du mal, www.paul-piranha.de.
Habe ich mir angeguckt und da gibt es nicht nur ein Buch, da gibt es dann also ein Schlafshirt und da gibt es Wandfiguren, die man an die Wand machen kann. Also Marketing, ganz perfekt wieder durchgezogen. 2010 ist das erste Kinderbuch rausgekommen.
Ja.
Kevin ist, glaube ich, 2002 geboren. Also reden wir davon, dass zwischen 2007, wo er 5 war, wenn ich richtig rechnen kann, das kann ich meistens nicht besonders gut, hat es 3 Jahre gebraucht, um das Buch aufzuschreiben. Und jetzt sind sie schon nach 2 Jahren mit dem zweiten fertig. Also ist dann 2014 der dritte Band.
Das ist möglich.
Okay.
Da geht es vermutlich darum, wie Paul Piranha dann nicht in dem Meer mit A schwimmt, das zwischen Südamerika und der grünen Insel liegt, sondern es geht darum, wie die andere Seite aussieht, in dem Meer mit P, wo 2 Inseln liegen, die eine fängt M wie Mauritius an und die andere M wie Madagaskar und da wohnen ganz andere Fische
als
die. Könnte es sein.
Könnte doch jetzt
also wenn wir uns gerade so unterhalten, könnte das, fällt mir zu spontan ein.
Aber jetzt ist ja nun Kevin schon 10 Jahre alt. Lesen Sie ihm immer noch das Buch vor oder ist jetzt inzwischen der kleine Dirk erwacht in Ihnen, der jetzt denkt, jetzt kann ich all meine Fantasien, die ich damals hatte, mal zu Papier bringen? Weil sonst, Kevin wird ja nun langsam so pubertär und dann kommen vielleicht andere Interessen und nicht mehr so die Fische.
Ach, wissen Sie, wenn Sie diese Bücher dann in irgendwelchen Grundschulen und so weiter vorlesen und wenn Sie das Strahlen von den Kindern, von den Kinderaugen sehen, ja, ist eine tolle Geschichte und im Endeffekt ist es, wenn man so will, eine Entspannungsübung. Also mir macht das ganz einfach Spaß. Ja, und warum soll ich es da nicht weitermachen? Ja, andere gehen zum Golfspielen oder machen sonstigen Unsinn. Ich schreibe ja Kinderbücher.
Von dem ersten Buch, wissen Sie, wie viel Sie verkauft haben oder wie viele Abnehmer Sie gefunden haben dafür? Ist das eine Größe, die Sie interessiert?
Ja, Größe, die mich interessiert. Also erstens mal kommt da wieder der Kaufmann durch. Ja, es muss alles kostendeckend sein, das ist es. Ja, zweitens es ist schon eine ganz stattliche Anzahl von Büchern, die verkauft wird. Ja, und ich meine, ja, es macht Spaß. Lassen Sie mal auf dem Spaßfaktor. Ja, mir darf da auch mal Spaß machen, ne?
Ja, unbedingt. Ich finde, dass das überhaupt eine ganz wichtige Sache ist. Also meine Großmutter hat mal zu mir gesagt, nur was man gern macht, macht man wirklich gut. Und das ist, glaube ich, genauso der Punkt. Das zeichnet sie aus. Das ist so mein Eindruck, den ich vom heutigen Abend hier mitnehme. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Es war eine sehr, sehr unterhaltsame, knappe 1,5 Stunden. Ich habe viel gelernt. Würde mich freuen, Sie irgendwann mal wieder hier begrüßen zu dürfen und verspreche hoch und heilig vor aller Welt, beim nächsten Heimspiel bin ich in der blauen Hölle und schaue mir das da an. Also fahre selber zur Hölle. Dirk Kolmer, ich danke Ihnen für diesen Abend. Das war die zweite Folge von O-Ton, dem Radiotalk auf FM Gotha aus der Bellini Lounge. Und ich verabschiede mich. Mein Name ist Rainer Aschenbrenner und allen einen guten Abend.
Guten Abend. Ja, und nochmal danke fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Halt, ich habe doch was vergessen, meine Herren. So begeistert gewesen von Bick und Brauerei und Kolmer. Ich habe ganz vergessen, ich wollte doch unbedingt was ganz Spannendes ankündigen. Kurz vor Weihnachten kommt hier nicht bei der dritten Folge von O-Ton der Weihnachtsmann. Nein, wir haben es dann mit Lurchen zu tun. Die werden dann nicht gewürgt, sondern ich schätze, dieser Lurch wird mich würgen. Also der Tadelfrosch hat sich angekündigt, meine Damen und Herren. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin absolut gespannt, wer der Tadelfrosch ist und was der mir hier alles erzählen wird. Weil Gotha adelt, das mag schon sein, aber der Gotha Tadelfrosch, der ist das grüne Ungeheuer. Zur blauen Hölle das Adäquate. Wir freuen uns auf den Frosch. Bis dann zur dritten Folge von O-Ton mit Rainer Aschenbrenner auf FM Gotha aus der Bellini Lounge. Adios.